Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer finden wir jede Woche den politischen Kern von scheinbar unpolitischen Dingen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast, Kein Katzenjammer, richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Samstagabend ist es nämlich wieder soweit. Das Finale vom diesjährigen Eurovision Song Contest steht an. Begleitet von Protesten in der schwedischen Stadt Malmö, wo das Finale ausgetragen wird. 5000 Menschen haben vor dem Halbfinale gegen die Teilnahme Israels dort schon protestiert. Die Veranstalter betonen aber, dass der ESC eine unpolitische Veranstaltung sei und ergreifen deswegen selbst immer wieder Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass Songs ausgeschlossen oder zensiert werden. Zeitgleich heftet sich der internationale Schlagerwettstreit eine friedensschaffende Geschichte auf die Fahnen. Und das wollen wir uns heute genauer ansehen. Wie politisch ist der Song Contest? Führt uns der ESC als Friedensprojekt zu mehr Frieden oder hat er das in der Geschichte getan? Und für wen soll man dieses Jahr stimmen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Roberta Jelinek. Robi ist in Salzburg bei den Jungen Linken aktiv und dort auch seit dieser Woche offiziell Gemeinderätin für KPÖ Plus in der Stadt Salzburg. Gratuliere nochmal dazu. Und außerdem, Robi, du bist ja ein großer ESC-Fan, deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist.
Dankeschön für die Einladung, Theresa. Ich freue mich enorm drauf.
Sehr cool. Vielleicht gleich zu Beginn, warum bist du so ein riesen Eurovision Song Contest Fan und wer ist dein diesjähriger Favorit?
Also ich habe die Freude am Song Contest eindeutig geerbt von meiner Mama. In meiner Familie war der ESC schon immer ein Happening wie in anderen Familien eine Fußballweltmeisterschaft. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich schon relativ jung an dem Tag immer länger aufbleiben habe dürfen. Und wir nehmen die Sache auch richtig ernst. Wir schauen beide Semifinale immer, informieren uns über den ganzen Gossip drumherum, vergeben sogar unsere eigenen Punkte. Also ich würde sagen, ich bin ESC-Fan, weil es mir einfach Spaß macht. Und mein diesjähriger Favorit ist, glaube ich, die Niederlande mit Europapa ist der Song. Das ist ein unglaublicher Ohrwurm und ich habe seit Wochen nichts anderes im Kopf. Ob sie das bewahrheitet oder nicht, wird sie ja schon gesagt haben, wann wir die Folgen ausstreuen, aber gewinnen wird, glaube ich, nicht der aktuelle Favorit Kroatien, sondern Italien, die Schweiz oder Irland.
Okay, ich bin gespannt. Tatsächlich können dann nur Wetten abgegeben werden, weil wir immer Samstag in der Früh jetzt schon ausstrahlen. Das heißt, die Leute können noch gespannt sein und genau dann am Abend ESC schauen und überprüfen, ob du recht hast. Und ich muss sagen, ich oute mich ja immer ein bisschen bei diesen Kulturfolgen als kulturell total ein Noob, weil ich habe früher teilweise ESC geschaut, aber ich bin da kein Riesenfan, aber Europapa klingt tatsächlich recht lustig und werde immer direkt nach dieser Aufnahme natürlich reinziehen. Genau, aber vom lustigen Teil zum politischen. Warum sollten wir uns in einem Politik-Podcast, was wir gerade machen, über den Song Contest unterhalten? Führen uns Maneskin, Conchita und Chinggis Khan zum Sozialismus oder scheitert die Revolution an ABBA, Udo Jürgens und Co.?
Also die Antwort darauf ist definitiv nein. Der ESC wird uns nicht zum Sozialismus führen. Aber obwohl der Song Contest seit seiner Entstehung extrem viel Wert drauf legt, unter Anführungszeichen unpolitisch zu sein, hat es mit der Realität relativ wenig zu tun. Obwohl politische Texte, Ansprachen und Gesten während des Contests verboten werden und Lieder bzw. Staaten von der Europäischen Rundfunkunion ausgeschlossen werden können, zeigen viele Beispiele, aber einfach die Geschichte des ESC selber, dass es sehr wohl eine politische Veranstaltung ist. Schon allein nicht die Idee hinter dem Song Contest ist in meinen Augen politisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg soll der Gesangswettbewerb den Frieden und so die Freundschaft zwischen den Völkern in den europäischen Nationen stärken. Der ESC ist zeitweise sogar so beliebt, dass völlig unpolitische, aber populäre Lieder einen politischen Charakter kriegen können. Während der Nelkenrevolution in Portugal, also als sie das Land 1974 von seiner faschistischen Diktatur befreit hat, ist ein völlig unpolitisches Liebeslied von Paulo de Carvalho als Startsignal für den Aufstand des Militärs genutzt worden. Es gibt unzählige andere Beispiele für politische Vorfälle rund um den ESC. 1968 zum Beispiel wollte der spanische Kandidat auf Katalanisch singen. Das hat dem diktatorischen Franco-Regime aber gar nicht gefallen, weil die Angst vor katalanischen Separatisten gehabt haben. Stattdessen haben sie den Song dann mit einer spanisch-englischen Version hingeschickt. Der Titel war La 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 und der Song hat tatsächlich gewonnen. Oder nach der Teilung Zyperns 1974, wo sie Griechenland und die Türkei feindlich gegenübergestanden sind. 1975 hat Griechenland den ESC boykottiert und 1976 hat die Türkei dann nicht teilgenommen, hat die Show aber im Fernsehen übertragen und dann während des griechischen Beitrags ein nationalistisches türkisches Lied gespielt. Oder 1978 in Paris, da war klar, dass Israel den Wettbewerb gewinnen wird und dann hat das Nachbarland von Israel, Jordanien, das den ESC auch übertragt, die Übertragung einfach abgebrochen und einfach frech behauptet, dass der belgische Beitrag gewonnen hat. Trotz aller dieser Vorfälle ist der Song Contest natürlich prima Unterhaltung. Also auch für mich persönlich, als politischer Mensch und treuer Song Contest-Fan, stehen schon mehr die Performances und der ganze Gossip drumherum im Vordergrund als jetzt die politischen Aspekte. Aber generell finde ich, muss man sich schon die Frage stellen, was ist überhaupt politisch? Also Songs zu gesellschaftspolitischen Themen wie Mental Health, Feminismus, LGBTQ-Rechte werden eigentlich so gut wie nie ausgeschlossen. Und auch den Frieden darf man eigentlich beim ESC besingen. Wenn es um Geopolitik gehen soll, werden Lieder aber schon immer wieder ausgeschlossen. Und das sieht man zum Beispiel am Beispiel von Israel heuer, aber dazu kommen wir später eh noch.
Mhm. Ja, ich glaube, man sieht irgendwie total stark, dass so diese Frage von, wer wird repräsentiert und wem wird eine Bühne geboten und wem nicht, schon ein großes Thema ist. Und was darf man dort sagen und was darf man dort nicht besingen, so wie du das auch jetzt sagst. Genau, da gehen wir später nochmal tiefer rein. Jetzt bist du ja sicher nicht die Einzige, die den Song Contest seit vielen Jahren regelmäßig schaut. Was denkst du, woran liegt es? Warum wird der Song Contest so extrem gehypt?
Naja, also generell, nachdem der ESC so von Mitte der 80er bis Mitte der 90er eigentlich konstant an Publikum verloren hat, steigt seitdem wieder relativ gut an. Den letzten ESC, also 2023, haben in Österreich über 1 Million Menschen gesehen. Das ist tatsächlich ein Marktanteil von fast 50%. Bei den unter 30-Jährigen sind sogar mehr als 3/4, die den ESC schauen. Das zeigt, er ist vor allem unter jungen Menschen irrsinnig beliebt.
Mhm. Krass, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich immer gedacht habe, dass das ein bisschen eine Boomer-Veranstaltung ist.
Ja, hast falsch gedacht, Theresa.
Anscheinend, ja.
Unter die Länder merkt man auf jeden Fall auch einen starken Trend, dass der ESC da vor allem für Aufsehen sorgt, wo es so Vorentscheide gibt. Das ist zum Beispiel sehr klassischerweise in Italien und Schweden üblich, wo die Vorentscheide sehr große, traditionsreiche Gesangswettbewerbe sind. In Schweden umfasst es Melodiefestivalen, heißt es dort, der offizielle Vorentscheid sogar gleich 6 Abende. Dafür ist Schweden aber auch dafür bekannt, dass sie praktisch immer gewinnen. Sie haben nämlich neben Irland die meisten tatsächlichen Siege. Aber selbst wenn Schweden nicht gewinnt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der Gewinnersong zumindest teilweise von Schweden oder Schwedinnen produziert oder geschrieben worden ist. In Österreich gibt es diese Vorausscheide auch mal eine Zeit lang im ORF, ist dann aber nicht so richtig populär geworden. 2011 haben wir so zum Beispiel Nadine Beiler zum Song Contest geschickt oder 2012 das legendäre Wocki mit deinem Popo von die Trackshitters ist auch vom österreichischen Fernsehpublikum zum ESC geschickt worden.
An das kann ich mich nur erinnern, muss ich sagen. Wocki mit deinem Popo, Mörderscheim aus meiner Jugend. Und da muss man aber auch sagen, der Lukas Blöchl, der damalige Rapper von den Trackshitters, war, wie wir alle wahrscheinlich auch, mit diesem Song Kind seiner Zeit und hat aber mittlerweile ein politisches Glow-up erlebt, muss man sagen, im Vergleich dazu. Also der singt jetzt nicht mehr über sexy Ärsche, sondern macht Sozialruns irgendwie für SOS Balkanroute. Insofern, die Dinge werden auch besser, aber man kann ja trotzdem ein bisschen melancholisch auf die Zeit zurückschauen oder auch belustigt. Im Moment gibt es ja gerade keine österreichischen Vorentscheide mehr für den ESC, oder?
Genau, seit 2017 entscheidet der ORF eigentlich selbst, wer zum Song Contest fahren darf. Generell von der Popularität vom Song Contest her hilft es auch sehr, wenn der Song des jeweiligen Landes zum Hit wird und beim Wettbewerb gut abschneidet. Das war zum Beispiel im letzten Jahr der finnische Song Cha-Cha-Cha, wo alle gesagt haben, der sollte gewinnen. Und der war im Publikumsvoting weit vor dem eigentlichen Gewinnersong Tattoo von Loreen. Tatsächlich hat der Song Contest seither an Popularität gewonnen in Finnland. Aber auch Rise Like a Phoenix von Conchita Wurst 2014 war ein Grund, wieso der ESC bei uns in Österreich wieder beliebter geworden ist.
Mhm.
Generell kann man auch sagen, dass die Queer-Community mittlerweile als größte Song-Contest-Fanbase gilt. Der Norweger, der damals 2009 in Russland angetreten ist und sogar gewonnen hat, hat den ESC damals als größte Gay-Pride-Parade der Welt bezeichnet. Und das ist nicht erst seit Alexander Rybak oder Conchita Wurst der Fall, sondern schon 1961 hat der Franzose Jean-Claude Pascal beim ESC über homosexuelle Beziehungen gesungen. Der ESC selber ist dem Ganzen nicht so offen gegenübergestanden lang. Also nur 2003 haben sie einen lesbischen Kuss bei dem damaligen russischen Beitrag verboten. Und 2013 wurde wegen einem lesbischen Kuss auf der Bühne während des finnischen Beitrags nur diskutiert, ob das eine politische Geste ist. Das wird heute gar nicht mehr in Frage kommen.
Den Song Contest gibt es jetzt ja schon recht lange. Der ist in den 50ern nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Was war damals für eine Zeit? Aus welcher Stimmung heraus hat sich das Ganze entwickelt?
Also der ESC war eine Erfindung der Europäischen Rundfunkunion, der EBU. Das ist so der Zusammenschluss aller nationalen Rundfunkanstalten im damaligen Westeuropa. Und Österreich ist da mit dem ORF vertreten. 1955 ist man auf die Idee gekommen, so einen Gesangswettbewerb nach Vorbild des Sanremo-Festivals zu machen. Das ist ein beliebter Gesangswettbewerb in Italien. Und interessanterweise heute der italienische Vorentscheid. Und wie schon erwähnt, ist dieser Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie das am Anfang geheißen hat, immer schon als Friedensprojekt präsentiert worden. Und das stimmt sicher, dass der Song Contest auch in diesem Spirit erfunden worden ist, also Frieden und Völkerfreundschaft und ein friedlicher Wettbewerb. Das sieht man natürlich sehr gut daran, dass das jedes zweite Song Contest Motto sowas wie We are one oder unite oder sowas ist. Aber ähnlich wie bei der EU ist der ESC natürlich auch ein ziemlich lukratives Friedensprojekt für viele Unternehmen. Spannend ist da auch, sich anzuschauen, woher das Geld für den ESC eigentlich kommt. Da gibt es als allererster die sogenannten Big Five. Das sind die fünf größten Geldgeber der EBU. Das ist Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien. Die fünf plus das Gastgeberland sind immer automatisch im Finale und müssen nicht durchs Halbfinale wie der Rest. Was im Übrigen auch einer der Gründe ist, warum Deutschland gefühlt immer letzter wird, weil wenn Österreich einen unglaublich schlechten Beitrag liefert, dann scheiden wir einfach schon im Halbfinale aus. Deutschland kommt aber immer ins Finale.
Mhm.
Auf jeden Fall zahlen alle Länder, die teilnehmen, gemessen an der Größe und der Zuschauerzahl im eigenen Land einen Beitrag, den dann das veranstaltende Land kriegt, also heuer Schweden. Und dieses veranstaltende Land muss dann selbst nur zuschießen. Meistens sind das so 10 bis 20 Millionen Euro, die ein Staat da ausgibt, die dann aber oft durch Sponsoring wieder zurückgeholt werden.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, oh, es ist ein sehr lukratives Friedensprojekt, dieser ESC, ein bisschen mit einem suffisanten Unterton. Aber kann man sagen, der ESC ist bis zu einem gewissen Grad, also oder war wirklich ein Friedensprojekt, so wie er präsentiert wird?
Naja, also nach die Gräuel des Zweiten Weltkriegs war der Friedensgedanke am Song Contest von Anfang an so eine gemeinsame europäische Identität zu konstruieren und dadurch so eine gemeinsame Kultur in Form von diesem gemeinsamen freundschaftlichen Wettbewerb zu etablieren. Aber die gemeinsame Identität, die gibt es natürlich nur für die Länder, die ja teilnehmen dürfen, und so bleibt der ESC eigentlich eine Zusammenkunft gegen den Sowjetblock. Das zeigt sich sehr deutlich an den ursprünglichen Teilnehmern. Ursprünglich waren nur westeuropäische Staaten beim Song Contest dabei. Einige blockfreie Staaten wie Jugoslawien zum Beispiel wurde später erlaubt teilzunehmen. Aber die Sowjetstaaten und andere Staaten des Warschauer Pakts waren gänzlich ausgeschlossen.
Spannend. Das heißt, du würdest da sagen, dass man zumindest die politischen Verhältnisse auch daran merkt, welche Länder eben teilnehmen dürfen. Und das sehen wir auch jetzt noch. Also ich denke da auch dran, dass Russland ohne große Diskussionen ausgeschlossen wurde, nachdem es die Ukraine angegriffen hat. Aserbaidschan, aber auch nach dem Angriff auf Bergkarabach, über den wir im Podcast auch schon gesprochen haben damals, trotzdem teilnehmen konnte. Das ist, sind schon politische Entscheidungen, oder?
Auf jeden Fall. Also generell dürften ja am Song Contest alle Mitglieder der EBU teilnehmen. Länder können aber von dieser EBU einfach ausgeschlossen werden. Das war eben zum Beispiel 2022 dann bei Russland der Fall. Wie du schon sagst, merkt man da besonders stark, dass der Song Contest schon politisch ist. Es geht ja beim Song Contest darum, eine gemeinsame kulturelle Identität zu stiften. Und wer da mit eingenommen ist, ist natürlich eine politische Frage. Und auch, wer sie auf dieser Bühne präsentieren darf, wer seine Werte nach innen und nach außen vermitteln darf, ist natürlich eine politische Frage. Und beim Song Contest werden natürlich auch immer Narrative aufgestellt, wie der progressive Westen und der rückschrittliche Osten, wo Österreich Conchita hinschickt und dann jede osteuropäische negative Reaktion drauf als Zeichen der Rückschrittlichkeit zählt. Aber dass es in Österreich auch große Proteste gegen Conchita als Repräsentantin gegeben hat, ist natürlich weniger erwähnt. Also, Obwohl sie der ESC als Friedensprojekt inszeniert und deswegen auch regelmäßig Länder ausschließt, weil es da zum Beispiel keine Pressefreiheit gibt, wirkt das oft recht beliebig, wenn man nicht die politischen Hintergründe bedenkt. Also wenn manche Länder, die einen fraglichen Zugang zu Menschenrechten haben, wie zum Beispiel die Türkei oder Aserbaidschan, nicht ausgeschlossen werden, andere wie Belarus aber schon, muss man sie natürlich fragen, was ist da der politische Hintergedanke. Wer beim Song Contest mitmachen darf, wessen Menschenrechtsverletzungen und kriegerische Handlungen ignoriert werden und wessen nicht, ist, wie gesagt, definitiv eine politische Entscheidung.
Ich finde total spannend. Also einerseits eh diesen Punkt von Repräsentation, wer ist Teil von dieser Gemeinschaft, wer ist Teil irgendwie vom Westen, von dieser westlichen Identität. Und dann aber auch diesen Kulturkampf, den du angesprochen hast. Also so der weltoffene Westen gegen irgendwie die anderen. Ja, also dafür ist es halt einfach auch eine Bühne. Das finde ich echt spannend. Wer entscheidet denn eigentlich und nach welcher Logik werden Länder zugelassen oder eben ausgeschlossen vom Song Contest?
Also generell sind, wie gesagt, beim ESC alle Länder teilnahmeberechtigt, die eben Mitglied dieser Europäischen Rundfunkunion sind. Das sind neben die meisten europäischen Länder auch einige nicht-europäische Länder, die meisten davon im Mittelmeerraum. Von den ausschließlich außerhalb Europas liegenden EBU-Mitgliedern haben lang nur Israel und Zypern regelmäßig teilgenommen. Seit den 2000er dann außerdem Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Einige Länder wie zum Beispiel Ägypten oder der Libanon sind zwar Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion, haben aber vor allem aus finanziellen Gründen noch nie am ESC teilgenommen. Wegen der Beliebtheit der Show in Australien darf das Land auch seit 2015 als assoziiertes EBU-Mitglied am ESC teilnehmen. Jedes EBU-Mitglied hat zwar das Recht, wie gesagt, auf Teilnahme am ESC, aber es besteht dazu keine Verpflichtung. Vor allem in den letzten Jahren beschließen deswegen immer mehr Staaten, dass sie sich eine Teilnahme einfach nicht mehr leisten können. Die Türkei zum Beispiel oder Nordmazedonien. Dadurch kann sich die Anzahl von den Teilnehmern von Jahr zu Jahr ändern. Am ersten Wettbewerb 1956 haben damals 7 Länder teilgenommen mit je 2 Beiträgen. Das waren vor allem die Benelux-Staaten, die Schweiz und Deutschland. In den folgenden Jahren ist es dann immer mehr geworden. Und sogar Jugoslawien war EBU-Mitglied und hat deswegen von 1961 bis 1991 als einziges sozialistisches Land regelmäßig am Song Contest teilgenommen. Das liegt aber vor allem daran, dass Jugoslawien blockfrei war, also weder dem Warschauer Pakt noch der NATO angehört hat. Die Einladung beim ESC teilzunehmen, kann man als Versuch sehen, würde ich sagen, Jugoslawien stärker an den westlichen Block zu binden. Seit der EBU-Erweiterung ab 1990 dann, also nach dem Fall des Realsozialismus, können auch die mittel- und osteuropäischen Länder dann teilnehmen, die davor zur Intervision, also das war das osteuropäische Äquivalent der Eurovision, zusammengeschlossen waren. Dann hat man gesagt, um die Dauer dieses Finales nicht erheblich zu verlängern mit so vielen neuen Teilnehmern, schränkt man die Teilnehmerzahl ein. Und so ist dieses System mit den zwei Semifinale und dem Finale am Samstag entstanden, wie das heute immer noch ist.
Jetzt haben wir über den politischen Aspekt von der Teilnahme irgendwie gesprochen, aber das Survey gilt ja eigentlich auch für die Lieder, also oder auch die Frage, wer das da entscheidet. Gibt es da Regeln, wann ein Lied unter Anführungszeichen zu politisch wird? Israel hat heuer ja ein anderes Lied nehmen müssen als das, was sie ursprünglich hatten, weil es eindeutig eine sehr politische und schwierige Seite hatte.
Ja, genau. Also nach der Ablehnung von zwei Liedvorschlägen, die von der EBU als zu politisch erachtet worden sind und deswegen gegen die Regeln verstoßen, hat Israel am Kompromiss zugestimmt, um heuer am Eurovision Song Contest teilnehmen zu dürfen. Im ursprünglichen Lied October Rain ist es um die Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober gegangen, mit Lyrics wie There's no air left to breathe oder There's no place for me. Oder they were all good children, each one of them. Das Lied bezieht sich dabei auch immer wieder auf Flowers, was oft als militärischer Code für Kriegstote verwendet wird. Der israelische Sender KAN hat zuerst erklärt, dass sie Israel vom ESC gänzlich zurückziehen wird, weil die Organisatoren der Veranstaltung irgendwie versuchen würden, ihre Teilnahme zu zensieren. Danach hat Israel aber erklärt, dass diese notwendigen Anpassungen an den Song doch vorgenommen worden sind, damit es doch nur in die Show aufgenommen werden darf. Jetzt heißt October Rain Hurricane und die Message dahinter hat zumindest offiziell nichts mehr mit der aktuellen Situation im Nahen Osten zu tun. Im Januar ist außerdem ein offener Brief an die EBU gerichtet worden, der von über 1000 schwedischen Künstlerinnen und Künstlern unterzeichnet worden ist, indem sie den Rückzug von Israel aus dem Wettbewerb fordern. Und Künstlerinnen aus Island, Finnland, Norwegen und Dänemark haben eine Suspendierung Israels wegen des Gazakriegs gefordert. Beim ersten Halbfinale am Dienstag ist Bambi Thug, das ist der irische Act, auch verboten worden, die Worte Waffenstillstand und Freiheit am Kostüm zu tragen. Natürlich Malmö selber, wo der Song Contest heuer stattfindet, ist einfach eine der Städte Schwedens, wo seit 2015 die meisten Geflüchteten aus dem arabischen Raum Zuflucht gefunden haben. Und da sind natürlich die Proteste dann umso größer. Wettmacher räumen jedenfalls Israel heuer ziemlich geringe Siegchancen ein. Ich glaube, so um den 10. Platz herum. Genau. Das ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass die EBU-Staaten dazu zwingt, die Texte zu ändern. Das jüngste Beispiel vor Israel wäre Georgien im Jahr 2009. Also das war ein Jahr nach dem Georgienkrieg. Die haben sie damals tatsächlich von der Veranstaltung zurückgezogen, nachdem der vorgeschlagene Song We Don't Wanna Put In wegen der offensichtlichen Bezugnahme auf den russischen Präsidenten Putin abgelehnt worden ist.
Also ich muss sagen, was ich immer so dazu denke, also auch zu diesem Jahr und dem Umgang vom Song Contest damit, ist schon, dass ich irgendwie das Gefühl habe, also diese Geschichte führt den Eurovision Song Contest als Friedensprojekt ja schon ad absurdum, oder? Also ihre Argumentation heißt ja quasi, man ist dann für Frieden, wenn es einem in den Kram passt. Und das Frieden etwas Politisches ist tatsächlich und man sagt, man ist ein Friedensprojekt, wird ignoriert. Nämlich politisch in dem Sinne, wem nutzt es, wenn es Frieden zwischen Staaten gibt und Surprise, es nutzt meistens denen, die sonst im Krieg sterben müssten. Und wem nutzt es, wenn es Krieg gibt, zum Beispiel eine Rüstungsindustrie oder nationalen Eliten oder Herrschenden. Also das ist jetzt sehr kurz und vereinfacht gesagt, wer da ausführlichere Analysen zum Nahen Osten oder Ukraine-Krieg möchte, kann sich da gerne auch frühere Podcast-Folgen von uns oder von anderen anhören. Aber als Friedensprojekt unter Anführungszeichen zu sagen, dass einem zum Beispiel ein Ruf nach Frieden und Waffenstillstand zu politisch ist, ist genau das, nämlich politisch und parteiergreifend dafür, dass dieser Konflikt weitergeht oder an zumindest jetzt als ESC nicht tangieren oder die Show kaputt machen soll. Also ich finde, das zeigt schon so ein bisschen eine Doppelmoral und es gibt da ja diesen Satz, unpolitisch sein heißt politisch sein, ohne dass man es merkt. Aber in dem Fall denke ich mir, die merken das schon, oder? Also voll. Insofern finde ich auch nochmal spannend, eben wie du das jetzt dargelegt hast und wie man auch sehen kann, dass diese Frage von wer nimmt teil, was wird da gesagt, wer hat wie viel Zustimmung, ja schon irgendwie, ich glaube schon, ein bisschen ein Kampf um die Zustimmung von verschiedenen Bevölkerungen ist. Also auch als mit der Politik irgendwie die Länder da machen. Und da fragt sie, finde ich, oder frage ich mich dann schon, weil da hat das Publikum, also Publikum irgendwie stellvertretend vielleicht auch für Bevölkerung, auch wenn es ein bisschen hochgegriffen ist vielleicht, kann man auch an den Liedern, die manchmal gewinnen, eine politische Seite festmachen, wenn man sie da, wenn man so in die Geschichte schaut?
Naja, also an manche auf jeden Fall. Ein recht gutes Beispiel für ein offensichtlich politisches Lied, das gewonnen hat, war der ukrainische Beitrag von 2016. Die Sängerin Jamala hat damals 1944 gesungen. Das bezieht sich auf das Jahr, in dem Josef Stalin, der sowjetische Diktator, nach der Rückeroberung der Krim von der deutschen Wehrmacht die Krim-Tataren nach Zentralasien deportieren hat lassen, weil er sie der Kollaboration mit dem Deutschen Reich bezichtigt hat. Der Sieg von Conchita Wurst 2014 war zum Beispiel definitiv ein Sieg der LGBTQ-Bewegung, die, wie erwähnt, einen guten Teil der ESC-Fanbase ausmacht. Das war aber auch für die liberale Identifikation Europas enorm wichtig, also Europa als freier, weltoffener Kontinent. 2014 waren LGBTQ-Rechte auf jeden Fall schon Teil der selbsternannten liberalen Werte Europas und das hat Conchita Wurst einfach repräsentiert. Aber auch der Sieg von der Ukraine vor 2 Jahren war natürlich ein unglaublich politischer Sieg im Schatten des Ukraine-Kriegs, der ja nur 3 Monate vor dem ESC 2022 begonnen hat. Und das mit dem höchsten Ergebnis, das bis damals je beim Televoting erzielt worden ist. Insofern ja, politische Lieder können gewinnen und Zustimmung oder Ablehnung zu Songs wird auch von Ländern über Inszenierung, aber auch beim Abstimmungsverhalten von Menschen dazu genutzt, um politische Zeichen zu setzen. Generell, wer gewinnt, kann man mittlerweile recht gut an die Wettquoten festmachen. Die letzten Sieger werden dabei eigentlich immer richtig prophezeit. Das kann sich dann natürlich vor und nach den beiden Semifinals am Dienstag und Donnerstag immer noch verschieben. Bis vor circa 1 Woche zum Beispiel war die Schweiz für den Heurigen Song Contest noch Favorit. Jetzt gerade ist es, wenn es nicht schon wieder sich geändert hat, Kroatien mit dem Banger Baby Lasagna. Ob die Wettquoten wieder recht behalten werden, wird sich ja dann zeigen.
Vielleicht eine letzte Frage noch zum politischen Aspekt des ESCs. Also du hast es eh schon so ein bisschen anklingen lassen, aber ich würde vielleicht nochmal auf diese Länderebene gehen. Also oft hört man ja den unter Anführungszeichen Vorwurf, dass Länder politisch abstimmen würden. Also es geht gar nicht um die Songs, um die es eigentlich gehen sollte in diesem Wettbewerb, sondern man stimmt halt für seine Freunde oder denen man politisch irgendwie positiv gesonnen ist ab. Also Länder würden eher Länder wählen, mit denen sie traditionell ein Naheverhältnis haben, egal ob das Lied gut ist oder nicht. Lässt sich sowas tatsächlich beobachten?
Ja, also vielleicht gehe ich da nochmal kurz einen Schritt zurück und sage kurz was zur Geschichte, wie die Punkte beim ESC überhaupt vergeben werden. Also früher ist es ausschließlich durch eine einzige Jury bestimmt worden. 1975 hat sich dann dieser Wertungsmodus beim ESC geändert und ist zudem verändert worden, wie das auch heute noch angewandt wird. Jedes Teilnehmerland vergibt Punkte an die 10 besten Titel. Das beste Lied erhält dabei 12 Punkte, für das zweitbeste werden 10 und für die verbliebenen 8 besten Titel absteigend 8 bis 1 Punkte vergeben. 1997 ist da dann das Televoting dazugekommen, erstmals nur in Deutschland, Schweden, Österreich, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Und das war beim Publikum natürlich unglaublich beliebt, das ist auf enorme Begeisterung gestoßen, weil man auf einmal natürlich das Geschehene im Fernsehen selbst beeinflussen können hat. Das ist für uns ganz normal, aber das war ja damals ganz neu. Deswegen ist dann ein Jahr später, 1998, das eingeführt worden, dass die nationalen Jurys durch dieses Televoting ergänzt werden. Zwischen 2009 und 2015 sind die Punktzahlen, die jedes Land vergibt, 50% durch Telefonabstimmung und 50% durch diese Jury eben bestimmt worden. Seit 2016 gibt es jetzt 2 getrennte Punktesätze. einer aus den Ergebnissen der Jury, der andere aus den Ergebnissen der Publikumsabstimmung. Zuerst werden die Ergebnisse der jeweiligen Jurys pro Land verkündet, wo dann der zugeschaltete nationale Fernseh- oder Radiosprecher seine 12 Points oder 12 Points vergibt und die anderen Punkte einfach eingeblendet werden. Währenddessen werden dann die Punkte von der Publikumsabstimmung aus den Ländern zusammengezählt und dann pro Land verkündet, wo man dann anfängt mit dem Land, das beim Jury-Voting am schlechtesten abgeschnitten hat. Das heißt, es bleibt die ganze Zeit spannend. Diese Seilschaften zwischen die Staaten, die gibt's definitiv. Also, dass sie Bosnien und Serbien, Rumänien und Moldawien oder Griechenland und Zypern immer gegenseitig mit die höchsten Punkte geben, ist einfach so. Aber sie bescheren sie damit auch keinen Sieg. Das war früher, als die verschiedenen Länder nur in einer Heimatsprache haben singen müssen. Und wo Englisch generell noch nicht so verbreitet war, natürlich zwischen verwandte Sprachen noch um einiges intensiver. Lustigerweise haben sie trotz der gemeinsamen Sprache Deutschland und Österreich nur einmal die volle Punktezahl gegeben. Deutschland für Nadine Beiler 2011 und Österreich für Stefan Raab im Jahr 2000. Wo diese Seilschaften aber dann schon entscheidend sein können und zu Verschiebungen führen können, wäre in den Semifinals. Da hat der ESC dann vor ein paar Jahren reagiert und gesagt, die Halbfinalshows werden aus verschiedenen Töpfen gezogen, damit es da nicht zu viel Beeinflussung gibt.
Irgendwo ist es ja bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, dass diese Abstimmung Ausdruck irgendwie von einer Freundschaft zwischen Ländern oder genau halt auch nicht im luftleeren Raum irgendwie agiert und insofern man halt irgendwie Konflikte ist. Zwischen verschiedenen Ländern gibt in dieser Idee der gemeinsamen europäischen ESC-Identität, dass die halt nicht weg sind, nur weil man so einen Song-Contest quasi macht und sie das auch in den Abstimmungen zeigt. Ganz zum Abschluss kommen wir vielleicht vom politischen bis ja zum Spaßteil und zu dem, was du gesagt hast, was der Grund ist, warum du ESC schaust und warum wahrscheinlich auch die meisten anderen ESC schauen. Hast du eine Lieblingsanekdote oder einen Lieblingsfunfact über den Eurovision Song Contest, den du noch gerne mit uns teilen magst?
Also ich finde es sehr spannend tatsächlich immer, dass auch die Reihenfolge, in der man beim ESC auftritt, sehr viel ausmacht. Der zweite Startplatz ist tatsächlich im Finale ist tatsächlich cursed. Da hat noch nie jemand gewonnen, der als zweiter drangekommen ist. So hingegen der drittletzte Platz ist der beste. Also wenn man als drittletzter drankommt, hat man die meisten Chancen zu gewinnen. Wer wann drankommt, das wird übrigens zum Teil ausgelost und zum Teil aus organisatorischen oder dramaturgischen Gründen von der Regie da entschieden. Also wenn zum Beispiel viel umbaut werden muss oder wenn alle schnellen Songs am Anfang der Show wären und dann nur noch Balladen kommen, dann ändert das die Regie.
Spannend. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Lust bekommen, ehrlich gesagt, ESC zu schauen und habe auch das Gefühl, ich habe jetzt ein bisschen mehr Einblick. Einerseits natürlich, wie dieses ganze Event insgesamt funktioniert, was da die Idee dahinter war. Und ich wünsche allen, die ESC heute Abend schauen oder auch nachschauen, sehr viel Spaß dabei. Und ich glaube, es macht eben einfach Spaß, sie an den schrillen Kostümen, den lustigen Songs, den Geschichten irgendwie rundherum zu begeistern. Und ich glaube, gleichzeitig ist es aber auch wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, dass eben so scheinbar einfach nette, lustige und unpolitische Veranstaltungen überhaupt nicht so unpolitisch sind, wie sie es gerne von sich behaupten. Und das schon auch ein Mittel ist, eben um Kulturkampf, um zu sagen, wer hat einen berechtigten Platz irgendwie in einer Europäischen Union, zu wem oder in einer europäischen Identität, zu wem stehen wir und zu wem ernährt. Also es werden da schon auch politische Konflikte ausgetragen auf dieser Bühne bis zu einem gewissen Grad und halt auch bestimmte Dinge zensiert und andere nicht, je nachdem, wie es denen, die da gerade das Sagen haben, in den Kram passt. Insofern danke dir, Robi, dass du das auch nochmal so gut aufgedröselt und aufgezeigt hast und auch dir viel Spaß beim Finale schauen.
Dankeschön, Theresa, und danke für die Einladung zum Podcast.
Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt nächsten Samstag. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Samstag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcasts hörst. Und was auch extrem politisch ist und sehr offensichtlich politisch, sind die nächsten Nationalratswahlen im Herbst. Die FPÖ konnte dort in Umfragen Platz 1 bekommen und auch in Deutschland liegt die AfD gerade in vielen Umfragen weit vorne. Und in ganz Europa bekommen rechte Parteien viel Zuspruch. Woran das liegt, dass aktuell wieder so viele Menschen rechte Parteien wählen und sich von denen angesprochen fühlen, ob wirklich der Faschismus vor der Tür steht und was auch die Motive und Hintergründe davon sind. Darum geht es bei der Summer School Wochenende zu Faschismus 2.0, wie wir den Rechtsruck verstehen und bekämpfen können. Die findet von 26. bis 28. Juli statt und man kann sich jetzt auch schon anmelden unter www.jungelinke.at. Also macht's das gerne. Und wir hören uns hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!